Auch unsere Halloween-Episode wird gesponsert von CyberGhost VPN, mein Lieblings-VPN-Dienst mit über 15 Jahren Erfahrung in Sachen Privatsphäre und Datensicherung, die das digitale Leben von über 38 Millionen Nutzern weltweit schützt. Fans unseres Podcasts wissen, ich nutze diese App wirklich täglich, hauptsächlich um Inhalte zu schauen, die es hier nicht gibt oder noch nicht gibt. Jüngstes Beispiel: The Bear. Tolle Serie, die gerade bei Disney Plus angelaufen ist. Ich habe sie aber schon vor Monaten auf Hulu gesehen. CyberGhost VPN entsperrt mehr als 35 große Streaming-Plattformen inklusive Netflix, Hulu, ORF und viele, viele mehr. So habt ihr uneingeschränkten Zugang zu all euren Lieblingsinhalten, egal wo ihr euch befindet. CyberGhost VPN verbirgt eure IP-Adresse, verschlüsselt eure Daten und leitet euren kompletten Internetverkehr durch einen gesicherten VPN-Tunnel. Was das bedeutet und wie das funktioniert, ich habe keine Ahnung, aber es funktioniert. Eure deutsche IP-Adresse wird dann beispielsweise zu einer amerikanischen oder zu einer französischen oder holländischen oder was auch immer. CyberGhost VPN verfügt über 7900 Servern in 91 Ländern. Diese App gibt's für so ziemlich jedes Betriebssystem, egal ob PC, Mac, Handys oder Tablets. Und ein Abo kann zeitgleich bis zu 7 Geräte beschützen. Nur als Fans von Streter Binder Strebech bekommt ihr einen 88%igen Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Unterm Strich bedeutet das, der Service von CyberGhost VPN kostet euch nicht mehr als 2,11 € pro Monat. Plus 3 Monate gratis. Einfach so, obendrauf. Alles, was ihr dafür tun müsst, ihr geht auf cyberghostvpn.com/sbs und nehmt dieses Angebot an. Das ist cyberghostvpn.com/sbs. Hatte ich übrigens erwähnt, dass es eine 45-tägige Geld-zurück-Garantie gibt? Die gibt's nämlich. Und ein 24/7 Customer Support auf Deutsch. Den Link, um euch bei CyberGhost VPN jetzt anzumelden, findet ihr übrigens wie immer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit unserer Halloween-Episode oder Halloween, wie der Österreicher sagen würde.
Dieses Mal bei Streter Binder Streberg.
Und ich habe, ich sag so, mein Traumata überwunden. Ich habe da nicht mehr so viel Angst jetzt. So wie
aber du bist schon ein paar Mal gesprungen, was ich sehr lustig fand.
Ich bin richtig gesprungen.
Ja.
Jetzt Streter Binder Streberg, der Podcast. Bei Thorsten Streter, Hennes Binder und Gary Streberg.
Herzlich willkommen zu Streter Binder Streberg, der 101. Ausgabe.
Der 101 Dalmatiner-Folge. Ja, wäre es beinahe genau geworden, wenn wir einen Dalmatiner gehabt hätten. Aber wenn wir nicht, wenn du nicht auf die geniale Idee gekommen wärst, immer, wir haben ja noch nie eine richtige Halloween-Folge gemacht. Genau. Und wir verpassen ja so Termine auch schon mal gerne, ja, ne, weil wir nehmen das ja dann auf und dann merken wir, ach Mensch, da war ja Weihnachten oder Ostern oder Beschneidung und jetzt ist Halloween, 31. Oktober, wir nehmen das um die Zeit auf und für die Leute, die uns nur hören dürfen, sage ich jetzt mal das, was die Menschen, die uns sehen müssen, sich gerade angucken. Gary war beim Friseur.
Ja, ich war beim Friseur, ich habe mich mal fachkundig beraten lassen, zum Thema Zweiter.
Ja.
Und habe aber gleich gesagt, Kollegen,
ja,
wenn, dann was mit einem Halloween-Hintergrund.
Ja.
Und ich denke, das passt, oder? Was sagst du?
Du siehst aus, als wärst du beim Casting für Rob Zombies The Monsters durchgefallen.
Ja, so sehe ich wohl aus.
So ein bisschen, wie der Opa. Nee, der Opa ist das, der Vampir-Opa.
Der Vampir-Opa. So ich finde aber, die grauen Strähnen korrespondieren sehr gut mit meinem Traum.
Eigentlich sieht das ziemlich geil aus. Also es ist nicht verblüffend, aber ich hoffe, du hast nicht zu viel investiert.
Nein.
Ja?
Nein.
Darf man sagen, dass
es war im unteren Preissegment.
Also Gary hat ein totes Stinktier auf dem Kopf, könnte man sagen. Ja. Wir kennen das aus den Warner Cartoons, das verliebte Stinktier. Ja. Nein, du hast wirklich so eine, ja, es ist so eine Art Elvis-Frisur, aber rechts und links diese wunderbaren weißen, grauen Haare, Streifen, die Rallye-Streifen. Genau. Sieht das aus? Es sieht sehr sportlich aus. Ja, sieht sehr Wir machen auch ein Foto davon. Warte, ich mache mal gerade ein Foto, dann kann man das viral machen.
Warte mal, ich habe noch was, ein anderes Accessoire.
Hast du noch ein anderes Accessoire? Was kommt jetzt? Ach, nee, komm, nicht diese, ah, jetzt so, nee, Gary, nicht diese Vampirzähne. Guck mal in die Kamera. So, ja, ein bisschen seitlicher, damit man auch die, so, jetzt guck mal hier. So, das ist ja mal, sehr schön, so. Nee, lass bitte, nee, Gary, bitte, ja, Gary hat so Plastik-Vampirzähne, tu die weg.
Warum?
Nicht, nein, Gary, weil das macht man nicht. Das ist ekelig.
Das macht man nicht in einer Großstadt, oder?
Das macht man nicht in einer Großstadt, da winkt man auch nicht.
Du kannst mich mit zum Kopf
Du warst, fragen. Gary hat wieder den Kaugummi-Automaten geplündert.
Ich mach das jetzt einmal, weil das letzte Mal, dass ich die im Mund hatte, da war ich sechs.
Das sind Sätze, die will man nicht aus dem Kontext hören.
Ja, ja.
So, jetzt setz sie mal ein. Gary setzt sich seine vierten Zähne ein. Du hast ja schon die dritten. Ja, täuschend.
Das ist täuschend auch. Es hat total Spaß gemacht.
Ja, für 30 Sekunden.
Ja.
Leuchten die denn im Dunkeln? Sind das die guten?
Nein, wo du dann danach total verstrahlt bist.
Du bist auch so verstrahlt. Erstmal bist du schon vornherein verstrahlt. Zweitens ist das, weißt du, was ich für Plastik? Lass uns doch mal drüber reden. Erstmal, wir sind jetzt sitzen jetzt hier zu zweit,
ja,
weil wir warten noch auf einen, aber wir
Hängt die Zeit im Nacken.
Uns hängt die Zeit heute im Nacken, denn einer von uns muss auch noch arbeiten und wegfahren. Und ja, deswegen werden wir gleich mal einen kleinen Schnitt machen, wenn er denn kommt. Wir wissen nicht, ob er kommt, keine Ahnung, aber wir haben das Studio gebucht und wir müssen das jetzt einfach
ganz genau durchziehen. Wir müssen das nutzen.
Für euch die erstmal danke an euch, die uns zuschauen und die uns unterstützen über Patreon und was weiß ich, was es noch alles gibt, die uns teilen, viral, Facebook, Instagram, Twitter. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, kundzutun, dass es diesen Podcast gibt, jetzt den 101. sogar, den 101.
Den 101.
Und Gary hat dieses Studio dekoriert, wie beim letzten Mal auch schon.
Ein wenig stimmungsvoll, um so ein bisschen die Vibes rüberzubringen.
Und ich bin so froh, dass du nicht Raumausstatter geworden bist, wäre wirklich, also wenn man sich hier anguckt, also es ist schön, du hast ein Helium-Halloween-Kürbis-Ballon, der sieht sehr schön aus.
Was haben wir noch hier?
Da ist noch ein Smiley, was war da los?
Da, den habe ich noch von letztem Mal über. Da,
ach so, den wolltest du einfach nur.
Ich wollte den nicht ungenutzt lassen.
Und dann hast du hier noch so Messer, ach das ist ja nett, das ist ja neckisch. Wir fotografieren das für alle Leute, die uns nur hören können.
Ja.
Und dann hier, das sind so.
Wir befinden uns in einer Serienkiller- Bude.
Oder in einer Metzgerei.
Oder in einer Metzgerei.
So, das ist schön. Das ist schön.
Bochumer.
Das ist schön. Und unsere Gewinner, also unsere Teilnehmer der Mystery Box, sind in einem formschönen Plastik-Kürbis
drin. Genau. Ding. Und ich muss dich darauf hinweisen, dass man dich wahrscheinlich die ganze Zeit jetzt nicht gesehen hat, weil diese Jack O'Lantern Büste.
Nein, das ist Jack Skellington.
Jack Skellington.
Ja, Jack Skellington. Und für viele ist es wahrscheinlich jetzt schon nicht da dran packen. Das ist ganz, ganz fragil.
Okay.
So, ich weiß, es reizt dazu, dass man den Schlips, die Fliege anpackt, aber nein.
Okay.
Finger weg. Balling du. Mhm. So. Und viele denken, das ist jetzt schon eine optische Aufwertung, dass dieser Jack Skellington mein Gesicht verdeckt. Aber ich wollte ihn einfach mal präsentieren, weil es geht heute um Halloween.
Genau.
Es gibt ja eigentlich nur zwei wahre Halloween Filme, also die Franchise, die Halloween-Franchise, über die wir noch reden.
Oh,
also
ja.
Vor allen Dingen über Halloween Kills. Und es gibt The Nightmare Before Christmas, über das wir auch noch reden. Und ich wollte euch einfach mal diesen Jack Skellington präsentieren, diese Büste, die mir mein lieber Freund Thomas Nikolai geschenkt hat. Das ist eine, wie nennt man das, Raisin-Büste.
Nicht anfassen.
Doch, ich muss sie anfassen, weil ich will sie jetzt wegstellen.
Ach so.
Ich will mal, wenn du sie mir mal reichst.
Ja, so ist das, wenn man kurze Arme hat.
Meine Ärmchen sind zu kurz. Dann heb das mal.
Bitte.
So, also die ist auch schwer und auch zerbrechlich. Und das Tolle ist, hinten ist eine Schublade drin.
Ach was.
Ja, ach was.
Was so, ist da drin? Ist
Schublade, der Griff Kekse? Ist auch wie der Sarg. Nein, das ist ja The Nightmare Before Christmas. Und da ist sehr, sehr putzig. Da ist ein kleiner Rauschebart. Den kann man dem Jack hier so drum machen. hier, wenn Sie mal schauen möchten, kann man das sehen hier, da ist mit Klettverschluss hier.
Ja.
Ach nee, das geht so. Man muss erst die Nikolaus, die Weihnachtsmann-Kappe aufsetzen
müssen. Und dann machst du das wahrscheinlich an der Kappe dran.
An der Kappe dran, das mache ich jetzt nicht.
Nee, musst du nicht machen.
So, das muss ich nicht machen. Dann kann man das
kann man sich vorstellen.
Zur Weihnachtszeit, weil es ist ja ein Crossover-Film. Nightmare, Halloween Town, Before Christmas.
Genau.
Dann ist da noch so ein Booklet drin und so eine Tasche, so eine schöne Weihnachtstasche. Das ist jetzt wie so eine Art Unboxing, was wir machen. Mit zwei DVDs. Nee, sogar eine Blu-ray. Nee, ist das ein Blu-ray? Nee. Ne?
Oh, das ist wahrscheinlich der Soundtrack. Okay.
Nee, da sind zwei DVDs drin. Das ist sehr, sehr, sehr putzig gemacht.
Sehr schön
gemacht. Und passt hier auch rein. So.
Das ist also ein genuine Collector's Item.
Das ist ein Collector's Item. Und das Ding war auch in einer sargähnlichen Verpackung.
Aber ja.
Die ist in der Garage bei mir neben den anderen Verpackungen,
okay,
die man so nicht wegschmeißen will, weil sie zu schön sind. Und da ist sogar noch so eine kleine, so ein Sprachchip drin, den ich aber jetzt nicht mit Batterien ausgestattet habe. Und der sagt dann was, wenn man die Schublade rauszieht. Der sagt dann irgendwelche Halloween-Sachen. Ich stelle das den Jack hier mal hin. Darüber werden wir bestimmt auch noch reden. Denn ich habe bestimmt schon mal erzählt, wie ich A Nightmare Before Christmas gesehen habe.
Im Kino?
Im Kino habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber warten wir mal ab, ob Thorsten kommt, dann kann ich das, sonst muss ich das alles zweimal erzählen.
Ja.
So, aber reden wir mal über das, solange Thorsten noch uns hier warten lässt, sage ich jetzt mal, über die Trailer, die wir gesehen haben.
Ja.
Wir haben aber auch noch Werbung, und zwar hat uns jemand angeschrieben, der tatsächlich noch eine Videothek hat. Das so wollten wir erwähnen.
Ja,
eine Videothek in Senftenberg. Hast du die Mail da?
Nee, dummerweise nicht.
Ja, dummerweise, ich habe sie dummerweise hier. Die Videothek lebt.
Eine
Daniel Heimer aus Senftenberg in Sachsen. Das ist irgendwo zwischen Dresden und Berlin. Also mitten in der Pampas an so einer Seenplatte. Senftenberg war ich auch schon mal. Und das ist wirklich scheinbar die einzige Videothek, die noch existiert in Deutschland. Vielleicht gibt es noch in Berlin und in Hamburg
eine. Du, ich glaube, es gibt in Bochum noch eine.
Wo gibt's
in Auf der Riemker Straße.
Auf der Riemker, meinst du die neben dem Toyota-Händler?
Ja, genau. Ich glaube, die gibt es noch.
An der Grenze zu Herne?
Ja, genau.
Ich glaube nicht, nein.
Meinst du nicht?
Nein, 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 die gibt es nicht mehr. Nein, aber auf jeden Fall einen lieben schönen Gruß nach Senftenberg an den Daniel Heimer. Keep up the good work, die Videotheken leben. Viele haben uns gefragt, wann denn demnächst auch VHS rauskommt.
Ach so, ich denke schon, wann leben die denn?
Und dazu können wir sagen, demnächst. Das ist einfach, also André Rösler hat diesen Titel für seine Dokumentation genial gewählt, demnächst auf VHS.
Ganz genau.
Das ist so irgendwie, das ist so wie...
Ironischerweise erscheint das aber dann im digitalen Stream wahrscheinlich.
Freibier morgen.
Ja. So nach dem Motto. Nein, also es ist so, dass sie diese Dokumentation jetzt noch einen würdigen Platz finden muss. Und den hat sie im Moment noch nicht gefunden und deswegen verzögert sich das alles. Und
aber sie kommt und er ist am Schrauben und am Arbeiten dran und wir freuen uns.
Nonstop.
Sehr drauf. Ich habe noch einen Nachtrag zu Light and Magic, über das wir ja gesprochen haben.
Die Dokumentation. Oh Gott, was kommt? Anna tot?
Man sieht ja, wie die das gemacht haben, wie das alles entstanden ist. Und hattest du nicht auch Lust danach, nach dieser Dokumentation Light and Magic, die Original-Star-Wars-Filme zu sehen? Also die nicht verschlimmbesterte George Lucas
Special Edition. Ja, natürlich, klar, logisch.
Das ist so ein bisschen, da haben sie sich so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten mit, weil die ist ja nicht existent. Wir hoffen ja, dass Disney irgendwann mal sagt, jetzt kommt sie raus, also in der Form, wie sie damals auch
im Kino lief, okay.
Weißt du?
Also sind nur die Verschlimmbesserten?
Nur die, es gibt nur offiziell nur die Verschlimmbesserten.
Verstehe.
Es gibt natürlich Leute, die haben die und auch digitalisiert. Das ist aber alles voll illegal und nicht rechtens, aber das gibt es auch. Aber sie sollten offiziell mal schön gesäubert und mit gutem Ton einfach mal rauskommen. In der Originalfassung, im Originalschnitt und mit den original handgemachten Effekten.
Genau, so. Das finde ich ja so das Tolle an Steven Spielberg. Der hat ja auch E.T. verschlimmbessern lassen.
Ja.
Da wurde eine Schrotflinte zum Beispiel raus digitalisiert. Jetzt fragt man sich, Gott, wo ist denn bei E.T. eine Schrotflinte gewesen? Ja, doch, bei der Szene oder bei der Sequenz, als die Teenager mit den Fahrrädern abhauen und sie praktisch von der Polizei und von allen sämtlichen Behörden gejagt werden. Kurz bevor sie abheben, ist da ein Polizist im Vordergrund und der hat eine Schrotflinte in der Hand.
Heißt das eigentlich Schrotflinte oder Schrottflinte? Bei den Fragezeichen hieß es immer da, der hat eine Schrottflinte.
Echt?
Ja.
Nein, das heißt Schrotflinte.
Ich habe immer gedacht, das ist so ein Riesengewehr mit so Schrott drin. Da ballert der das so
Nein, aber Steven Spielberg fand das so ätzend auch, ja, und hat dann auch wirklich öffentlich kundgetan, dass er nie wieder einen Film von sich so nachträglich verschlimmbessern wird.
Und es gibt ja auch die Halloween.
Und er hat es zurückgezogen. Also ich habe tatsächlich im IMAX jetzt kürzlich die
E.T.
Originalversion
sozusagen. Ja, es gibt ja bei E.T. auch eine Halloween-Sequenz.
Ja.
Und die auch ist die schön. Ist verschlimmbessert worden. Denn
was
das,
war da nochmal?
Da waren so arabische Terroristen, die dann halt verbessert, ja, worden, also, ne, also gerendert. Also ja, keine Ahnung, was sie daraus gemacht haben.
Oh
also,
ja, okay.
Ne, auch da wieder Halloween, ich weiß nicht, ob du, aber da hast du nicht drauf geachtet bei der Version.
Nee, da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, nur, aber wenn sie das eine rausgenommen haben, warum sollten sie das andere dann drin lassen?
Es waren ja quasi Spielberg-Wochen. Ich finde es ja total schön, dass es Kinos gibt, die auch die alten Filme jetzt gerade zeigen.
Ja.
Und wir haben ja auch einen Film zusammen gesehen.
Genau, und das war Jaws. Und der Film, der hat, ich meine, es ist mein Lieblingsfilm, das wissen jetzt mittlerweile wirklich alle Zuhörer und alle Zuschauer.
Und drinnen.
Aber ich muss nochmal daran erinnern, dass dieser Film für Hennes ja fast schon ein traumatisches Erlebnis war. Warum eigentlich Hennes?
Naja, also darüber rede ich in Länge in meinem neuen Programm.
Oh, das ist gut.
Denn wir sind ungefähr eine Woche vor meiner Premiere reingegangen,
ja,
und unmittelbar danach habe ich gesagt, ich muss da eine Nummer drüber machen. Du hast mich genötigt, in den Film reinzugehen,
ja,
zusammen mit unseren lieben Freunden Roland Heeb und Kai Krieg. Und da muss ich wirklich sagen, im Nachhinein, es gibt kaum etwas Schöneres, als mit guten Freunden ins Kino zu gehen.
Ja, absolut.
Sich einen Film anzugucken, den man nicht unterbrechen kann, wo man nicht gucken kann, wie lange läuft er noch, so streamen, sondern also in
vor allen Dingen, wo keine Zigarettenpause gemacht wird.
Wo keine Zigarettenpause gemacht wird, wo einfach, man ist so wie früher. Und
ja,
ich hatte immer tierische Angst vor dem Film, habe aber auch immer sehr gewertschätzt, dass du diesen Film sehr magst.
Mhm.
Und du hast mir auch immer gesagt, es ist eigentlich kein Horrorfilm, es ist ein Abenteuerfilm.
Ja, das ist so eine Einsicht, die mir in den letzten Jahren so gekommen ist. Ja.
Und das kann ich wirklich so unterschreiben. Und ich bin dir sehr, sehr, sehr dankbar, dass du gesagt hast, pass auf, der läuft einmal im IMAX.
Im IMAX.
Also, und ich so, okay, wenn ich ihn sehe, dann im IMAX mit euch. Und das war wirklich ein Event. Das passiert nur einmal, glaube ich, im Leben, dass man das so zusammen macht. Und ich habe, ich sag so, mein Traumata überwunden. Ich habe dann nicht mehr so viel Angst jetzt. So wie
aber du bist schon ein paar Mal gesprungen, was ich sehr lustig fand.
Ich bin richtig gesprungen.
Ja,
hups. Da saß er auf
einmal. Sitzt du die ganze Zeit da schon?
Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Er sitzt da, Thorsten Sträter ist in the house. Wir haben gerade über Jaws gesprochen. Und
schön,
wie gesagt,
schön dekoriert. Ach, der weiße Hai, meinst du?
Ja, genau.
So Jaws, der deutsche Titel.
Ja, kennst du den italienischen Titel? Lo Squalo.
Lo Squalo.
Lo Squalo. Lo Squalo. Aber am schönsten finde ich den französischen Titel zum weißen Hai, nämlich Le Dent de la Mer. Also die Zähne deiner Mutter.
Ah,
so, ja. So ein Glas mit so einem Gebiss.
Wunderbar.
Also,
was ist hier los?
Ins Kino gehen, Jaws und wir reden auch noch über Jaws gleich.
Übrigens,
noch.
Das Interessante ist, Kommentar bei uns bei YouTube hat tatsächlich gesagt, er hätte den gesehen in 3D in Deutschland tatsächlich.
Aber wo denn, um Gottes Willen? Wir hoffen, dass
ich meine, es wäre Schleswig gewesen. Irgendwo in Schleswig.
Ja, Schleswig-Holstein.
Ja. Ja, er hat gesagt, Schleswig.
Hoffentlich kommt er noch auf. Wir haben vorhin, Thorsten, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ich habe sie schon.
Wo hast du die denn her?
Den hat mir mein Freund Thomas Nikolai einmal geschenkt zu Weihnachten.
Ja, und da jetzt schenkst du es mir.
Am Arsch die Räuber. Ich zeig nochmal, da ist auch eine Mütze drin und ein Bart. Da kann man den Jack auch schön verkleiden.
Das macht's nicht besser.
Das macht's doch, das macht's um einiges besser. Aber Nightmare Before Christmas gibt es auch, apropos 3D, ach, wir springen hier wunderbar, es gibt Nightmare Before Christmas auch als 3D Blu-ray.
Okay.
Fantastisch, weil es ist ja Stop-Motion. Kannst du dich noch erinnern, als zum ersten Mal Nightmare Before Christmas?
Ich habe den im Kino gesehen, tatsächlich in der Vorweihnachtssaison, der lief ja nicht an Weihnachten, der lief irgendwie im Sommer.
Ja, ich habe ihn in der Pressevorführung, glaube ich.
Ja.
Die haben 94 in der Pressevorführung irgendwie mitten im Sommer, brütende Hitze, saß ich im Kino und sah diesen Film und dachte, sowas
also,
habe ich noch nie gesehen vorher.
Ich habe den natürlich auch gesehen und ich finde den auch nett, aber der ist ja für viele Leute so ein richtiger Kultfilm.
Oh mein Gott. Gary, du kannst alles sagen, kannst du nicht sagen, dass Nightmare Before Christmas nett ist.
Ja, das ist ein Meisterwerk.
Ja, natürlich ist es ein Meisterwerk. Richtig, aber was macht diesen Film so besonders?
Halloween, 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 Halloween.
Boys erstmal and girls of every age.
I am the clone with the tearaway face.
Das, was ihn besonders macht, ist die vollkommen ziellose und seltsame Musik von Danny Elfman.
Die ist Wahnsinn. Das ist also auch nach wie vor einer meiner Lieblings. Es gab so einen Film vorher noch nicht. Es gab schon Halloween-Filme, es gab schon Weihnachtsfilme. Aber alleine die Idee, dabei ist dieser Film ja noch nicht mal von Burton gedreht, also keine Regie, aber er hat sich das alles aus seinem schwarzen Gehirn.
Er war mit an der Entwicklung
beteiligt. Also der Film heißt ja auch Tim Burtons Nightmare Before Christmas.
Genau, also weil er nicht beteiligt war.
Weil er nicht dran beteiligt war. Aber ich habe wirklich da gesessen und habe gesagt, was macht ihr gerade?
Deswegen heißt es ja auch Thorsten Sträters, der Soldat James Ryan, weil ich daran nicht beteiligt war. Wirklich gar nicht. Die ganze Landung da am Anfang auch schlimm.
Warst du nicht dabei? Nein, aber das ist, ich würde ihn, weil schon, wenn wir über Tim Burton mal kurz reden, ich würde ihn schon als einen der quintessentiellen Tim Burton Film.
Die Quint, ja.
Würdest du das auch als Tim Burton Film sagen?
Ja, ist ein Klasse. Ja, der Tim Burton, der hat ja so ein Oeuvre, das du so auffächern kannst, wie so ein billiges Pokerblatt.
Ja.
Mau Mau, fast möchte ich sagen.
Mau Mau.
Mau Mau. Mau, Mau. Schnippschnapp, wie Loriot sagen würde. Und da gehört er mit rein, ja.
Kennen Sie Schnippschnapp?
Genau. Die Karten so durchfalten. Das ist auch wirklich ein Puppenlustiger.
Ja. Also es ist natürlich, also die Leute, die zum Beispiel die ganzen Storyboards von Batman kennen oder überhaupt diese ganzen Konzeptarts und die Karriere von Tim Burton verfolgen,
mitgestaltet haben, so
genau,
wie ich.
Also die finden sich da natürlich total wieder, aber
Naja, und es ist Stop-Motion. Ich meine, das hat zu dem Zeitpunkt keiner gemacht.
Ich glaube, es war eigentlich Go-Motion sogar.
Go-Motion.
Mit Zwischenbildberechnung und so, damit das...
Es gibt auf Disney Plus diese Requisitenserie. Und da gibt es auch, hast du die gesehen, die Folge, wo er...
Ja.
Unglaublich toll. Wer ist das bei dem, der Drehbuchautor? Nee, der Regisseur hat, glaube ich, die Kutsche bei sich stehen.
Der Regisseur hat die ganze Kutsche bei sich stehen, alles in so einem leicht angeschimmelten Zustand, muss immer restauriert werden, ganz, ganz toll, ja.
Und das ist wirklich ein Herzensprojekt gewesen für Burton und dann kam dann auch noch Corpse's Bride.
Corpse's Bride ist okay, aber
das war Game Changer, muss man wirklich sagen.
Genau,
so,
er wechselte das Spiel komplett aus.
So, reden wir über Trailer. Reden wir mal über Last of Us.
Ja, also ich als großer Last of Us-Fan freue mich da sehr drauf. Ich spiele jetzt gerade den ersten Teil nochmal durch, den ich, glaube ich, jetzt dreimal schon gespielt habe. Aber jetzt in der überarbeiteten Version.
Ich auch.
Ja, also ich bin gespannt. Ich erkannte natürlich einige Sachen wieder aus dem Trailer, ne, die...
Es ist eine Serie.
Fast schon ikonisch sind. Es wird da eine Serie gemacht und ich vermute mal, dass die ganze erste Season, oder sagen wir mal so, ich hoffe es, dass die ganze erste Season praktisch das erste Videospiel ist.
Ja, das werden sie nicht machen.
Meinst du nicht? Weil es spielt ja auch in verschiedenen Jahreszeiten. Also,
wie
das
lange
könnte
ist
tatsächlich
denn das Videospiel, wenn du es die Reihe spielst?
Das hat eine ordentliche Länge. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich da dran sitze. Ich sitze ja immer ganz gerne
länger. Das teilen sie bestimmt. Ja. Also das... Bestimmt auf 2 bis 3 Staffeln auf, weil darum geht's ja. Die erste Staffel muss geguckt werden. Und dann wartest du, dann hangelst du dich von Videospielabgleich zu Videospielabgleich. Aber es gefällt mir sehr gut. Es ist natürlich sehr, es schmeckt extrem nach Walking Dead im Schnitt und in der Musik. Und wir. Aber es ist ja schön, mal so einen Klicker durch so ein Ikea-Regal zu sehen im Halbdunkel.
Ja.
Und wird ein schöner Herbst, Winter, da habe ich Bock drauf, ja.
Na, man kann gespannt sein, ob es, ja, es wird schon mehr sein als die Zwischensequenzen.
Ich glaube, die ganze erste Staffel besteht nur aus den Zwischensequenzen.
Und dann nur so Let's Play. Weißt du, sitzt dann einer, sitzt dann da und spielt dann halt. Ja.
Oder Pausenbildschirm oder so.
Aber das ist ja, das ganze Videospiel wird ja praktisch nur aufgehalten durch die Spielelemente. Sonst ist das ja ein Film. Also kannst du das ja als kompletten Film gucken.
Bella Ramsey spielt die Hauptrolle und Pedro Pascal.
Davon bin ich noch immer noch nicht so richtig
überzeugt. Was soll das bedeuten? Die soll ein 14-jähriges Mädchen darstellen. Was ist jetzt? Wer soll es machen? Denzel Washington oder was?
Nein.
Oh, das wäre hast sehr du mitgekriegt, dass Equalizer 3
klar,
am Start ist?
Klar.
Ja.
Super. Ich liebe es.
Also ich finde Bella Ramsey toll und ich bin mir auch sicher, sie wird da super reinpassen. Nur ich bin bin gespannt.
Ja, die ist ja 50 Stunden lang ein und dieselbe Fratze vorgehalten worden im Videospiel. Da muss ich jetzt mal von lösen.
Ja.
Könnte durchaus passieren, dass die einfach gesagt haben, die sieht ihr ähnlich, aber die schauspielert besser.
Mhm. Ja, klar. Ja, wahrscheinlich wird es auch so genau.
Und darum
genau
geht's. So
jetzt bricht er. Ich bin ganz normal Rest erkältet.
Das sind diese Peaks, von denen du immer, diese Spitzen. The Old Man.
Oh, ich liebe es.
Ja.
Komplett.
Oder,
ich liebe es
oder,
komplett.
Wie man hier sagt, der Opa.
Ja, der Opa.
Veropperung der Film.
CIA Opa.
Ich hatte wirklich.
Die erste Folge handelt nur davon, dass er pisst. Und dann wird es aber sofort sehr spannend.
Aber dann wird es sofort sehr spannend, ja.
Sehr spannend.
Also ich habe auch großen Spaß dabei. Jeff Bridges ist sowieso einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Ja. Und aber auch John Lithgow. Also ich finde,
da sind
wirklich zwei Darsteller wirklich so komplett auf Augenhöhe. Und ich finde die Beziehung, die sich da entwickelt oder von der wir so erfahren, die ist unheimlich interessant, finde ich.
Ist das denn jetzt eine abgeschlossene Serie? Oder ist das
Nee, es ist wohl offensichtlich.
Die zweite Staffel ist bestellt, aber hakt den ersten Roman ab.
Ah.
Letztendlich.
Okay, das ist eine Romanreihe. Ja. Richtig. Okay.
Also ich habe recherchiert. Ich kenne nur den einen Roman.
Ich habe gut recherchiert. Und deswegen weiß ich, es soll 7 Folgen geben. Und die zweite Staffel ist in Planung. Allerdings hatte man wegen Covid 2020 die Dreharbeiten eingestellt.
Ja.
Dann wieder aufgenommen. Und dann kam plötzlich Jeff Bridges Krebserkrankung dazwischen. Da hat man dann wieder aufgehört. Dann hat man wieder angefangen. Und 2022 ging es weiter. Und deswegen sehen wir das jetzt.
Dürfen wir das jetzt sehen?
Ja, super. Also wie
und das gesagt, ist toll.
Ja. Das ist ganz, ganz toll. Schon eine Menge Twists, aber nicht so wahnsinnig aufdringlich.
Ja.
Und es steht und fällt mit John Lithgow, es steht und fällt vor allem mit Jeff Bridges, dem ich das auch abkaufe.
Das ist nämlich genau, also weißt du, weil meine Befürchtung war, dass das jetzt so eine Liam Neeson-Nummer wird, verstehst du? So der alte bärbeißige CIA-Agent.
Es ist schon eine Liam Neeson-Nummer, aber sie fühlt sich fantastisch an, diese ganze
Gesundheit.
Sache mit den Hunden.
Ja,
die ganze
Hunde
Sache
sind,
mit den Hunden.
Die Hunde sind großartig, die Rottweiler.
Ja,
ja.
Die Rottweiler sind
mal groß. Eine Lanze brechen für Rottweiler.
Ja.
Hier im Streter Bender Strebech Podcast. Warum nicht? Aber
hat Jeff Bridges irgendwann mal etwas richtig Schlechtes gemacht eigentlich? Jetzt außer The Tron? Kingsman, The Golden Circle? Nein, Entschuldigung.
Das war ja nicht
nein.
Tron Legacy?
Ja.
Aber das ist, okay, auch das ist wahrscheinlich nicht
aber
wirklich schlecht.
Das war nicht wirklich kacke, aber.
Nee, also ich meine, nein, hat er nicht. Im King Kong. Hier
war großartig.
76,
das war großartig.
Da hat er praktisch schon den Lebowski ja da schon vorgegeben.
Den jungen Lebowski.
Den jungen Lebowski hat er da schon vorgegeben. Ich mochte das sehr.
Nee, der hat so richtig schlechte Sachen.
True Grit und
ich habe damals ein großer Fan von ihm, da hat er Junior Jackson, so ein Rennfahrer gespielt.
Was ist mit Against All Odds?
Oh ja.
Gegen alle Otzen.
Das war,
also Otzen gegen jede Chance, was keinen Sinn ergibt.
Ja.
Der Titel ist
Gegen jede Chance.
Da wollten wir doch auch mal so
mit
ein Special.
Rachel Ward.
Mit Rachel Ward und James Woods.
Und
James Woods, und sein Schwager, Schniedel.
Das kleine Schweinchen, James Woods, da ist er wieder. Frau
Nein,
Woods.
Toller Pepper Film. Woods. Ich würde so eine Serie machen, aber mit Pistolen. Pepper Woods.
Pepper und James Woods.
Nein, aber ganz toller Film und die fabelhaften Baker Boys.
Take a look at me now. Ja, Entschuldigung, die fabelhaften Baker Boys kann ich
There's
tatsächlich...
There's just an empty face.
Kann ich tatsächlich...
Das ist ein leeres Gesicht.
Nein, das war...
Dankeschön.
Hat tatsächlich... Hat tatsächlich einen ähnlichen Break.
Ja, natürlich.
Einen ähnlichen Drumbreak.
Ja.
Genau. Bam, 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 bam. Und das ist im Video so schön geschnitten, weil er dann, glaube ich, gegen das Schlagzeug fliegt.
Ach so, okay.
Im Musikvideo. Ja. Machen wir mal ein Special über Steamy Movies der 80er Jahre. Aber er wird wieder synchronisiert von Joachim Tennstedt.
Ja.
Genau wie Tom Hanks.
Fantastisch. Tom Hanks wird nicht synchronisiert von Joachim Tennstedt. Nicht in Ein Mann namens Otto.
Okay. Aber
da ist es der Mann, der auch immer Hugh Jackman synchronisiert. Der es auch gut kann.
Name mir gerade entfallen ist er.
Richtig.
The Bear. Auch auf
The
Disney
Bear.
Plus.
4 Folgen geguckt, danach bin ich immer nass geschwitzt.
Ja.
Und alle tun mir leid.
Ja.
Und ich bin.
Ich sag mal so. Also, wenn es ein Genre gibt für Gastrofilme, ist das wohl der Enter the Dragon der Gastrofilme. Wirklich. Oder der King Kong der Gastrofilme.
Absolut.
Der ist so intensiv und ich als Gastronomiekind kann sagen, also wenn es beim Mittagsgeschäft dieses Rumgeschreie, Kenne ich eins zu eins. Kenne ich eins zu eins. Also ja, gut, ich habe mich da total wiedergefunden. Es gibt, glaube ich, ich glaube, die vierte Folge ist das, die so super intensiv ist, wo sie irgendeinen Fehler macht und die Bons, diese Vorbestellung raus. Hör mal, ich saß da und dann auf einmal war die Folge zu Ende und ich habe das Gefühl gehabt, das waren doch jetzt nur 5 Minuten. Nee, es war wirklich eine halbe Stunde.
Wenn Bongs falsch annonciert werden, das ist unglaublich. Es ist so Tension,
alles
das reißt mir den Kopf ab.
Da wäre ich gerne beim Pitching dabei gewesen.
Wenn die bei The Hills Have Eyes das mit so Bongs gemacht hätten, dann hätte der Film eine unerträgliche Spannung.
Ja, nein, aber...
Der kriegt den French Toast und Pommes, so zack, und dann
hätte sie sofort... Cheeseburger, Pepsi, Cheeseburger.
Es geht ja bei The Bear, das sollte man ja erwähnen,
Mond, nicht wirklich... Syrische Arafazien und der verdiente meines Volkes.
Ja. Es geht ja nicht wirklich um einen Bär, obwohl vielleicht doch ein bisschen auch, aber...
Die letzte Folge handelt nur von einem Bären. Jean-Jacques Arnaud präsentiert die 8. Folge von The Bear.
Aber es handelt einfach von einem Sternekoch, der die Sandwichladen seines verstorbenen Bruders, der Selbstmord begangen hat, übernimmt. Und jeder fragt sich, warum macht er das? Der hat das doch gar nicht nötig. Ja. Aber es hat einen Grund, warum er das macht. Und darum geht es so ein bisschen. Also die Kamera ist sehr, sehr nah dran. Und deswegen, das ist das, was Thorsten beschreibt, deswegen ist das so unglaublich intensiv. Ja. Also, ne? Und gibt es den eigentlich in der deutschen Synchro?
Ja, ich gucke den
mittlerweile.
Synchro und habe alleine schon wegen diesem Rückblick in die Sternengastronomie, wo er so einen Teller anrichtet, unfassbar ekelhaft.
Hat er denn, wie synchronisieren das denn, weil die sagen ja ständig Chef?
Achso, ja, Chef. Die sagen den ganzen Tag Chef. Also amerikanische Köche und auch britische Köche sagen ausschließlich Chef.
Chef.
Es ist ein Zeichen des Respekts. Wenn du kochst, sprechen sich alle über Kreuz mit Chef an.
Ey, Chef. Ganz genau. Und das war bei uns nicht so.
Nein.
Nee. Nein. Aber wie gesagt,
Brigitte, das hätte auch, Harry, was fällt Brigitte?
Das hätte aber auch bei euch, Chef, aber wo hätte auch gepasst.
Chef, ja, Chef. Nein, Chef.
Ja, Chef.
Nein, aber wie gesagt, zum Mittagsgeschäft, da geht es wirklich über Tisch und Bänke.
Wir haben es ja erlebt auch zwischendurch. Ja.
Gut. Ja, also von daher, ich finde die ganz, ganz großartig und davon wird es auch eine zweite Staffel geben.
Auch auf Disney Plus, also auf Star. Die haben ja einige wirklich sehr gute Sachen, auch durch Hulu unter anderem. Und jetzt kommen wir mal zu Halloween, zu Werewolf by Night.
Ja.
Diese einstündige... Also, Fingerübung.
Diese einstündige Fingerübung von
Michael Giacchino.
Michael Giacchino hat Regie geführt, damit wir nichts gesagt haben. Das ist einer meiner Lieblingskomponisten neuerdings.
Ja. Der hat jetzt gedacht, Marima.
Kevin Feige hat gesagt, hör mal, Kevin, Michael, willst du nicht mal was anderes machen?
Ich bin zu feige. Der hat gesagt, ich kann es aber nicht machen. Und dann hat er Michael Giacchino.
Da hat der gesagt, Marima, und der Kevin Feige hat gesagt, Mama.
Ja. Was soll ich sagen? Ich blieb ein bisschen ratlos zurück. Ja. Das Setting ist ganz angenehm. Ich mag diesen verfallenen Typen in dem Sarg, der so mit so Drähten und so
tut. Das war sehr lustig.
Mich extrem abgeholt, die Scheiße. Und dann ist das so, ich war nicht zu sehr drin, nicht Swamp Thing, sondern in diesem anderen, das Ding.
Ja, hat was davon.
Und so. Das wusste ich aber nicht. Ich kenne die Geschichte aus dem Marvel Cinematic Universe und auch aus dem Marvel Universe nicht so genau, von diesem Typen, der dann auch sich selber entstellt hat und dieses Monster wird und so. Und das hat mich ziemlich überrascht, weil ich es auch nicht kannte und dachte, was wollte er jetzt von mir?
Es war super lustig. Wie heißt er denn? Ted.
Ja,
Ted. Das war super lustig. Als sie dann zu ihm gesagt hat, hallo Ted.
Also für eine Stunde kann man das sich angucken, kann aber ich hatte auch wirklich gedacht, es ist jetzt nicht so gruselig,
aber
es hat sowas von, ja, so ein Martial Arts, ich habe manchmal das Gefühl, ich gucke jetzt irgendwie eine Tekken-Verfilmung oder sowas.
Ja.
Ich mochte den Werwolf natürlich sehr gerne, weil sie da sich so sehr an den Lon Chaney Werwolf angelehnt haben.
Das fand ich auch sehr schön.
Das mochte ich sehr, sehr
gerne. Und kennt ihr denn überhaupt die Comics?
Ja, nee.
Nein.
Also es gab ja Marvel Comics, es gab ja in Deutschland gab's das Monster von Frankenstein.
Ja, das habe ich geliebt.
Und die Grufte von Grafen Dracula.
Die war fantastisch.
Und dann gab es noch den Werwolf. Aber den Werwolf, den habe ich immer nur gekriegt in Banus Buchhandel von Lengerke. Und da habe ich immer meine internationalen Comic-Hefte gekriegt. Und da gab's den Werwolf.
Ah, okay.
Ganz genau. Daher kannte ich das. Und vor allen Dingen, und das stimmt mich wirklich jetzt, also da bin ich gespannt, ob die das wirklich machen. Weil es gibt natürlich auch ein Crossover, wo dann der Werwolf mit Dracula gegen das Frankensteins Monster kämpft. Und ich hoffe, dass das da drauf hinausläuft. Ich hoffe.
Ich hoffe nächstes Jahr. Ja, immer so ein Halloween-Special.
Ja, das wäre schön. Das stimmt. Apropos Kevin Feige, habt ihr She-Hulk geguckt komplett?
Ja, ich habe nicht drei komplett. Folgen geguckt.
Komplett nicht. Ich sag mal so, das Finale von She-Hulk ist so verdammt spektakulär, was die da an Ideen, wie sie sich, ich sag nur Kevin Feige, mehr sage ich jetzt nicht, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Also ich fand, dass She-Hulk, die ganze Serie, es ist ja wirklich so, wie in den Comics auch, es wird immer die vierte Wand gebrochen von ihr, es ist einfach eine Comedy, es ist lustig, ja. Und mich stört auch nicht, dass die She-Hulk auch jetzt nicht so perfekt aussieht, so CGI-mäßig, computermäßig, sondern einfach Gary setzt seine Perücke ab. Ach, du bist es, Gary.
Ich setze die Perücke ab, weil meine Uhr sagt mir, ich habe eine zu hohe Herzfrequenz.
Ich sitze gerade zwischen zwei.
Nein, Thorsten, ohne Scheiß. Das willst du nicht machen.
Doch, ich will das, gib her.
Thorsten.
Ich will sehen, wie das aussieht.
Jetzt ist das gut? Nein, oh Gott. Oh mein Gott, was jetzt passieren wird. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie jetzt auf unseren YouTube-Kanal. Es hat was. Es hat was. Ich weiß nicht was, aber irgendwas, ich muss das, glaube ich, mal festhalten.
Ja,
hier.
Doch, sehr, sehr gut.
Oh. Schauen Sie mal bitte.
Oh.
So, das geht viral.
Zeig.
Das hat was. Das hat was.
Wir müssen weiter runter,
ja. Warte, ich mach's nochmal, damit du sehen
kannst. Macht halt auch selbst die Munster aus dem, es macht einen jünger.
Was macht das mit dir? Ich bin jetzt mal der Markus Lanz. Herr Sträter, was macht das mit dir?
Nein, sei nicht bitte immer der Markus Lanz.
Warum denn nicht?
Wer soll so denn wenig der Markus Lanz, wie du kannst.
Wie es geht. Warst du eigentlich, was hast du für eine Haarfarbe gehabt früher? Warst du dunkelhaarig oder?
Genau, so ein Braun wie du.
So ein Braun wie du.
So ein Braun.
Immer grauer. Braun, und dann ist es mir vorne ausgefallen, jetzt rasiere ich ab. Aber tatsächlich könnte ich mir, wenn ich es jetzt mal lange wachsen lasse, doch noch so eine Art Frisur machen. Vielleicht mache ich das mal.
Ja. So ein Overcomb.
Nee, so schlimm wird's nicht.
Macht ihr beide
das doch mal. Als wir mit dem Podcast angefangen haben.
Mehr so Ralph Fiennes. Die Frisur könnte.
Ja, als wir mit dem Podcast angefangen haben, da hattest du noch einiges noch. Also
Moment, Augenblick. Ich muss das jetzt allen, die das nicht sehen. Gary hat die ganze Zeit diese Perücke aufgehabt. Und jetzt hat die Perücke sich so abgezeichnet. Auf deiner Kopfhaut. Du siehst ein bisschen aus wie Max von Sydow als Ming in Flash Gordon mit dieser Fleischkappe.
Ja, ja.
So ein bisschen.
Ja.
Collectors, I'm bored. Was guckt ihr eigentlich dauernd auf eure scheiß iWatch?
Weil meine iWatch gesagt hat, ich habe eine zu hohe Herzfrequenz.
Das merkst du doch selbst.
Nee, habe ich nicht gemerkt.
Aha.
Lass mal sehen, was habe ich denn.
Früher hieß es, ich habe Puls, heute heißt es, ich habe eine iWatch. Also She-Hulk, meine große Empfehlung, das Finale ist fun fucking tastisch.
Mein Problem bei der Serie war halt einfach, ich fand die nicht lustig.
Doch, ich fand das sehr lustig. Also es hat genau
im Finale.
Nein, ich fand das durchgehend lustig. Echt? Ich habe da Spaß gehabt. Einmal. So.
Ich habe gestern angefangen mit Peacemaker. Leck mich am Arsch. Das ist deutsch synchronisiert da. Peacemaker. Oh.
Was ist das nochmal? Peacemaker, helf mir mal.
Peacemaker, Kacke. Was du komplett gesehen hast. Peacemaker. Mit Michael, nee, nicht Michael Sieber. Hier aus Suicide Squad. Spin-off.
Ach, Peacemaker. Ja, natürlich. Ja, klar. Hat dir gefallen.
Wie der Adler in der Garage umarmt. Ich bin das bei Folge 1.
Ach so, Vater. Ich liebe das so
schon,
sehr.
Es ist schon gut, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich so sehr liebe, weil ich bin ein bisschen, man ist so übervoll mit diesen ironischen Comic-Verfilmungen gerade. Mhm. Ne? Der Thor hat mir eigentlich den Rest gegeben für den Rest des Jahres so. Da fand ich nichts lustig, bis auf die Ziegen.
Die Ziegen waren eigentlich der Höhepunkt.
Der Höhepunkt.
Aber, aber das sind ja Gags. Hier ist das ja wirklich auch, wie hier auch mit dem Thema bei Peacemaker, mit dem Thema Rassismus und Ku Klux Klan und so umgegangen wird.
Ku Klux Klan.
Habe ich Ku Klux Klan?
Der Ku Klux Klan.
Ich sag immer Ku Klux Klan. Ich sag immer Ku Klux Klan.
Das wäre auch mal eine geile Serie, sowas wie die Sopranos. So, das Syndikat der Schweizer Uhrenmacher, der Kuckucksklan. So, was lief noch? Blond. Lass uns mal ganz schnell über Blond reden.
Ja, Thorsten.
Also.
Dann zieh dich aber mal
warm.
Ganz, ganz warm.
2 Stunden 40.
2 Stunden 47 Minuten. Für mich der schlimmste Horrorfilm, den ich seit langem gesehen
habe. The Feel Bad Movie of the Year.
Yes. Yeah. Der Film, der ist so unglaublich. Also, ich habe noch nie einen Film erlebt, der so eine schlechte Laune bei mir ausgelöst hat, wie dieser Film.
Und jetzt musst du aber bitte...
Hereditary, hast du den gesehen?
Nee, aber ich glaube, der will das ja. Und ja, obwohl der will das ja auch. Ja, aber auf eine andere Art.
Ja, aber,
und
Weise. Aber Gary, das, was ich ja nicht wusste, ist, also erstmal habe ich mich drauf gefreut, okay, es ist ein Biopic mit Ana de Armas als Marilyn Monroe. Ja, aber zack, ist ja gekauft.
Eigentlich ist es kein Biopic.
Und ist eben Biopic. Ist es kein Biopic. Erklär das doch mal bitte, Gary.
Also Blond basiert auf einem Roman, der gleichnamigen Roman, einer Autorin, warte mal, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Joyce
da Carol weht wieder der Wind.
Oates. Joyce Carol Oates,
ja.
Und die hat damals schon gesagt. Ja, die hat damals schon gesagt, nee, das ist kein Biopic. Es gibt ja einige solche Romane hier. Hier dieser Stan Laurel-Roman.
Ja.
Oder heißt er Him?
Ich glaube, Him heißt er.
Him heißt er, ganz genau. Ist ja auch so ein Teil. Also, ich weiß nicht, ich frage mich wirklich, ob sowas. Also, du nimmst ja wirklich das Leben einer real existierenden Person, nimmst du ja.
What? Was ist denn hier los? Ich nehme euch das nächste Mal echt eure scheiß Eye-Watches ab.
Ja, dann hoffe ich aber, dass du hier Wiederbelebungsdings machen
ja,
kannst.
Ja, kann ich. Ja. Es ist wirklich, das ist wirklich eine Gesellschaftskrankheit. Mein Puls.
Nein, ich fand das so ein bisschen bedenklich.
You can leave your head on.
Nee, den habe ich
ja. You can leave.
Ich sehe nur nicht warm auf.
Nein.
Für alle, die uns nur hören, Gary zieht sich aus.
Gary zieht sich seine Jacke aus. Skandal.
Skandal?
Ja, dass man einfach das reale Leben einer Person nimmt und sich dann da Teile rausnimmt und die dann einfach nochmal so von der Heftigkeit einfach nochmal hochdreht. Einfach nochmal. Ich weiß, ich finde das ein bisschen befremdlich, muss ich sagen.
Es war sehr unangenehm, dieser Film.
Also der Film ist sehr unangenehm, weil es geht natürlich darum, wie was Marilyn Monroe garantiert auch widerfahren ist, nämlich diese Hollywood-Szene damals in den 30er, 40er Jahren, 50er Jahren. Ja, wo wirklich die übergriffig waren ohne Ende und wie so eine Frau sich da so durchnavigiert hat und vor allen Dingen auch praktisch Marilyn sozusagen, also so geht's jedenfalls in dem Film, geht man davon aus, dass das praktisch wie so Dr. Jekyll, Mr. Hyde ist. Also so eine, es gibt die eine, die Norma Jean Baker, und dann gibt's Marilyn Monroe. Und Marilyn Monroe, die lächelt immer. Das ist immer die strahlt.
Es gibt ja diese Szene vom Spiegel. Ja,
vom Spiegel, ganz, aber der ist so unangenehm. Es gibt jede Menge Nacktszenen in dem Film. Und aber du hast wirklich das Gefühl, nee, ich will das alles nicht sehen. Ja. Ich will das nicht sehen. Also das war der erste Film eigentlich ever, wo ich wirklich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich den zu Ende gucken will, weil ich weiß ja, wie es ausgeht.
Ja.
Ne?
Also man fühlt sich durch diese Nacktszene natürlich klar, auch als man wird ja quasi als Voyeur quasi dann der Zuschauer wird in dem Moment zum Voyeur.
Und deswegen funktioniert und die Vision des Regisseurs.
Die Verletzlichkeit. Ja, aber der Film muss der so lang sein? Hätte das besser
funktioniert? Das ist eine gute Frage. Also es ist wirklich, einige haben gesagt, Traumaporn.
Ja.
Weil es geht ja um eine traumatische, also ich vergesse immer ihren Namen, die
Ana de Armas.
Ana de Armas. Die weint in jeder Szene. Also gefühlt in jeder Szene.
Als großer Billy Wilder-Fan, wie hast du denn die Some Like It Hot-Sequenz?
Ich kenne ja die Geschichten von Billy Wilder aus der genialen Biografie von Helmut Karasek.
Ja.
Ja.
Geht er ja sehr viel auf Marilyn auch ein. Und die war schon schwierig auch. Ne, was so, er hat jetzt nicht von so einem Vorfall, was da jetzt so passiert ist, aber so Arbeitsverweigerung und so, das hat die da sehr viel Nerven gekostet. Okay. Also das ist wohl so. Und aber ich glaube, die haben wirklich überall, sie hatte was mit den. Ich habe nach 2 Stunden, glaube ich, ich bin fix so fertig mit dem Film und ich bin noch niemals bei den Kennedys. Was ich habe gedacht, wie geht das denn da? Und die Szene mit John F. Kennedy, die war grauenhaft.
Wäre es denn besser als eine Serie gewesen, als eine Limited Series?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da hätte ich dann irgendwann gesagt, nee, Leute.
Das kann nämlich dann nämlich halt sein. Nee, wenn nee. Reden wir also, von einer anderen Biografie als Serie, die auch quasi zeitgleich lief oder läuft, nämlich Pistol. Und das ist die Biografie von Steve Jones von den Sex Pistols.
Ja. Nichts
von Danny Boyle. Jede Folge, 6 oder 7 Folgen von Danny Boyle. Natürlich aus der Sicht von Steve Jones. Die anderen, also die restlichen Lebenden, also vor allen Dingen Johnny Rotten, John Lydon hat sich drüber beschwert auch.
Das war ja klar.
Naja gut, aber ich finde schon den Schauspieler von John Lydon ziemlich klasse. Ja, alle wissen
es. Ich finde, der sieht aus wie ein junger Max Giermann, der Kinski nachmacht. Oder wie Kinski.
Ja, aber guck dir mal die Interviews an von John Lydon. Das geht schon in so eine Kinski-Richtung. Das geht auch so, weil der ist ja wahnsinnig klug und wahnsinnig clever und wahnsinnig manipulativ auch im Interview. Also ja. Er spielt wirklich alles aus. Und wie viel da jetzt von Malcolm McLaren und Vivian Westwood kommt und was da hier Richard Branson und so weiter zu tun hat, hat so was Historisches. Ich habe aber ganz ehrlich noch nie erlebt, dass in einer Serie so realistisch gezeigt worden ist, wie eine Band probt und wie sie auf einen Song kommt. Also wirklich, dass Steve Jones gar nicht Gitarre spielen konnte, dass er es lernen musste und wie es dann, normalerweise treffen die sich und so, ja, pass auf, ich zähle ein, 1, 2, 3, 4 und zack, Bohemian Rhapsody.
Ja,
nein, das ist in dieser Serie, dadurch, dass es eine Serie ist.
Da gucke ich die, weil mich interessiert das ganze Vivian Westwood, Richard Branson Ding, weil ich habe die Biografie gelesen von Richard Branson.
Ja.
Beide. Und fand ich ganz interessant.
Tatsächlich auch.
Ich auch gelesen. Und also ich fand die Serie, es ist alles Danny Boyle, es hat dieses schöne Format, es sieht wirklich aus.
Oh, Danny Boyle, the pipes are calling.
Und es riecht wirklich nach London in den 70er Jahren.
Ja, es wird
also
auch sehr viele Dokumentaraufnahmen werden so mit reingeschnitten, was Danny Boyles Stil ist.
Ja, und am Ende halt, und das muss ich der Serie so ein bisschen ankreiden, am Ende in der allerletzten Staffel, in der allerletzten Folge, sieht man Konzertausschnitte von den echten Sex Pistols. Und da habe ich gedacht so, okay, jetzt gibt das gerade in so eine Art Doku dann auch, weil bis dahin hast du
gedacht, Count-Doku.
Count-Doku, sozusagen. 1, 2, 3. Das Thema dieses Podcastes ist ein Teil ist davon Halloween.
Ja.
Und wir müssen über Halloween Kills reden, also über die ganze Serie. Gary hat ihn gesehen, ist der Einzige, der diesen Film gesehen hat. Mhm. Aber wir können ja erstmal voraussetzen, dass Halloween, das Original von 79, John Carpenter, jetzt wieder, ich bemühe wieder diesen Begriff, aber es war ein Gamechanger in dem Moment. Und der hat diese ganze Slasher-Geschichte, Freitag der 13., Muttertag.
Genau.
Im Prinzip auch Freddy Krüger und so weiter.
Ja, klar. Auch, der hat das mit so begründet. Es gab bestimmt vorher auch schon irgendwelche Filme, aber Halloween war halt ein...
Beethoven. Nee, der passt nicht rein.
Welcher Film passt da nicht mit rein?
Ja, da habe ich mich auch geärgert, weil ich immer wissen will, wie heißt der Hund? Und da warte ich, wenn sie sofort im Titel spoilern.
Ja.
Nein, aber Halloween, der hat...
Es wäre geil gewesen, wenn ein Hund namens Beethoven wirklich eine Beethoven-Biografie gewesen wäre. Es wäre einfach nur so ein Diss gewesen. Weißt du?
Ach so
ein Hund namens ein Beethoven.
Hund. Oder Hund.
Farid Bengel, ein Hund namens Beethoven. In der Siedlung von unseren Hund namens Beethoven.
Was auch schön gewesen wäre, in der Film Männer, die auf Ziegen starren, nichts anderes gewesen wäre als das.
Ja, den mochte ich aber sehr gerne.
Ja, der war auch sehr gut.
Jeff Bridges, kommen
wir zu Halloween.
Bitte.
Gary.
Halloween von 1979, der hat ja nur $5 gekostet, hat aber Millionen eingespielt, von daher war das natürlich super lukrativ für die anderen Studios und deswegen haben die sich so praktisch da draufgesetzt und haben dann diese ganzen anderen Filme gemacht. Naja, also Halloween, das Besondere daran war einfach, wie einfach der war. Da war halt einfach dieser Typ, der halt einfach Leute abschlachtet, wahllos. So, ne? Da zufälligerweise ist er jetzt hinter diesem Mädchen her, diese Babysitter, aber ich glaube, das war tatsächlich wirklich Zufall. Die waren halt gerade.
Nee, ich glaube, das stand im Drehbuch.
Ja.
Aber du weißt, was ich meine. Verstehst du so die Figur? Weil im Teil 2, da hat man ja dann diese familiäre Nähe zu Laurie Strode, zu der Rolle, die Jamie Lee Curtis verkörpert hat. So.
Und jetzt, bevor du jetzt weiter ausholst. Gibt es einen besseren Halloween-Film als den ersten?
Einen besseren Halloween? Nein.
Ja.
Nein.
Okay. Gibt's nicht. Punkt. Warum müssen wir uns jedes gefühlte zweite Jahr einen neuen Halloween-Film?
Oder? Naja, das war ja
aus jetzt zwei Gründen. Es hat Fans und es kostet kein Geld.
Ja, da hat der Thorsten hat da
das Phänomen Halloween in a nutshell.
So, und das war's von Streeter Bender Strebe.
Ja, aber das sind die beiden Gründe.
Dann nennen wir noch mal die Halloween-Filme, die man gesehen haben muss. Oh. Der zweite im Krankenhaus.
Den muss man. Also ich finde die alle kacke. Ich fand das toll, dass der zweite wirklich nahtlos weitergemacht hat. Fand aber die ganze Prämisse, dass das jetzt seine Schwester ist und dass er deswegen hinter ihr her ist, fand ich Banane. Und das fand ich so toll, als dann David Gordon Green, der Regisseur, und Danny McBride ist Schauspieler und auch Drehbuchautor, Die beiden kommen aus dem Comedy-Fach. Die haben zum Beispiel einer meiner Lieblingskomödien gemacht, Pineapple Express oder Ananas Express, wie er hier heißt, diese Kieferkomödie mit Seth Rogen.
Und James Franco.
Also die kommen aus dem Comedy-Fach und die haben jetzt gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt, wir rebooten jetzt Halloween neu und wir scheißen auf alle Filme, die nach dem Original Halloween gekommen sind. Das ist alles und das wird auch wunderbar thematisiert in dem ersten von 2018. Ja?
Das ist ja der Beginn dieser Trilogie.
Dieser Beginn dieser neuen Trilogie. Aber das Problem ist gerade beim ersten, dass dann diese Leute, die eigentlich aus der Comedy kommen, dass die dann meinen, sie müssten den jetzt besonders lustig machen. Und das passt dir hinten.
Ich wollte nur, entschuldige, hat nichts mit dir zu tun.
Einfach mal seufzen, einfach mal weil es Halloween ist.
Ja, ich sehe weiter. Schon entschuldige, die Kommentare. Nein, entschuldige bitte.
Ich sehe
bitte.
Die Kommentare.
Das hat nichts mit dir zu tun, entschuldige.
Auf jeden Fall, das...
einfach mal durch die Hose atmen zwischendurch.
Durch die Hose atmen?
Ja.
Ja, ganz genau. Spruch, dass die gesagt haben, wir scheißen auf die ganzen anderen Teile und wir machen jetzt, wir knüpfen das jetzt komplett neu auf. So. Aber.
Jetzt haben wir diese Trilogie.
Jetzt haben wir diese Trilogie und ich kann mich noch darüber erinnern, daran erinnern, Entschuldigung, als wir darüber gesprochen haben, wie ich denn jetzt den ersten Teil fand. Ne? Damals hat man ja, ich glaube, ist man gar nicht davon ausgegangen, dass es überhaupt noch mehr Teile gab. Aber ist egal. Auf jeden Fall ist diese Serie ist so frustrierend, weil sie haben so viel Gutes, so viel richtig gemacht, was Stimmung, was Kamera, was Musik angeht. Und die haben so viel richtig gemacht, aber zwischendrin auch immer wieder so Sachen wie, weißt du, wo du dann denkst, warum? Warum machen die das jetzt?
Der Regisseur macht jetzt die Trilogie von, er hat schon angekündigt von, nicht das Omen, das der Exorzist.
Ja, viel Spaß.
Ja.
Ja,
also du hast keine Erwartungen.
Nee, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Es tut mir schrecklich leid, weil wie gesagt, sie machen vieles richtig, aber dann auch total viel verkehrt, wo du denkst, Leute, was macht ihr denn da?
Unterm Strich guckt euch den alten Film an und gut ist.
Und gut ist, ja.
Offenes Ende, zack.
Ja. Das Tolle an Hollywood Kill. Halloween Kills ist tatsächlich das super konsequente Ende. Und ich bin wirklich bis zur letzten Minute sitzen geblieben, weil ich gedacht habe, es kommt noch eine Post-Credit-Szene, wo er wieder sagt, haha, da bin ich wieder. Aber die kommt tatsächlich.
Aber war es nicht genau das, was den ersten Teil so besonders gemacht hat, dass das Ende offen war? Das hast du mir nämlich mal gesagt, dass das nämlich das im Kino war, was man bis dahin so noch nicht erlebt hat.
Das ist sehr richtig, Hennes. Ja. Und ich bin froh, dass du ausgerechnet diesen Kommentar gerade sagst, weil das stimmt tatsächlich. Damals lief Halloween und Dawn of the Dead liefen zeitgleich im Kino, also in den deutschen Kinos jedenfalls. Und sie waren beides Horrorfilme mit total offenem Ende. Und das hat mich damals als Zuschauer komplett fertig gemacht. Ja. Weil das war ich nicht gewohnt.
Ja.
Weißt du, so bei Dawn of the Dead habe ich gedacht, noch 5 Minuten, wie sollen die denn jetzt alle Zombies kaputt machen, weißt du? Und bei Halloween war es jetzt auch, ja, war das der schwarze Mann? Ich glaube, er war es.
Also ich habe Halloween damals gesehen in meinem allerersten Triple Feature, damals noch im Intimes.
Ja.
Was jetzt das Casablanca ist in Bochum. Das Triple Feature, das war im Sommer 86, das war Halloween, danach kam The Shining und danach kam The Exorcist. Und danach hatte ich den Kaffee auf.
Ja.
3 Filme hintereinander.
Alter, ziemlich
das
hart.
War nicht schlecht. So, jemand frug, ob man das Batman-Kostüm von Thorsten Sträter noch irgendwann mal sehen kann.
Na klar.
Ja. Dankeschön. Ja. Wir kommen nämlich jetzt zur Mystery Box. Und zwar zu der Frage, die wir gestellt haben. Ich glaube, noch so viele haben sich noch nie gemeldet. Ich glaube, ich habe den Fehler gemacht, mich einmal zu beschweren, dass so wenig Leute sich gemeldet haben. Jetzt haben sich wirklich so viel gemeldet.
Alle gemeldet.
Es hat aber auch wirklich Spaß gemacht, das auszuwerten. Es
Was
ging darum, die Frage war, welchen Film wünscht ihr euch als Fahrgeschäft?
Ja, genau.
Im größeren Sinne. Bevor wir auf die Antworten kommen, möchte ich mal kurz auf den schlechtesten Ride zurückkommen, okay, den ihr je gesehen habt. Ich habe 2 zur Auswahl. Und zwar entweder die Hollywood-Tour im Phantasialand.
Ja, oh Gott.
Die gibt's, glaube ich, nicht mehr.
Nee, aus gutem Grund.
Ja. Und jetzt wird's dir sehr wehtun, Thorsten, der Batman-Ride im Warner Park.
Der war total super, der Batman-Ride.
Diese Kotzmaschine.
Dieser Ruckel-Ride.
Der Ruckel-Ride.
Wann hast du den denn gesehen? Direkt am Anfang?
Ja, 40, 50 Mal war ich in dem Ding drin.
Ich fand das furchtbar.
Super geil. Also letztendlich einfach nichts weiter als ein nicht gut aufgelöster, beweglicher Riesenfernseher, wo du neben der Röhre sitzt. Wo er stundenlang einen vom Pferd erzählt, Chris.
Ja.
Und das,
aber ich fand es ganz geil.
Also genau das, ich fand den Ride selber ja, auch gar nicht schlecht, bis auf dass der komplett abrupt aufgehört hat. Ich saß da drin, warum der so abrupt? Bleib doch hier!
Ja, bleib doch hier!
Und dann bist du, weißt du noch, in Bottrop durch diese Tür gegangen und saßt, standst auf einmal in Kirchhellen auf so einem Feld.
Ja.
Also es war, normalerweise ist es ja so, oder wenn man es richtig macht, so wie bei Disney oder bei Universal, gibt es so einen Eingangsbereich, wo man schon so eingenordet wird, so emotional, und dann wird man auch wieder rausgelassen und dann nimmt man den Ride quasi so mit. Und das war im Warner Park. Ich war relativ am Anfang, wann hat der aufgemacht? 96? 97 der Warner Park?
Ich weiß gar nicht mehr, wann der aufgemacht hat, aber ich war sofort da.
Ja,
ich war auch. Batman-Show, die auch gar nicht mal so gut war.
Das war auch der Batman, der hat doch einen mal vor einen Latz gekriegt. Ne?
Das ist auch der Mann im Batman-Kostüm, der durch den Park gegangen ist, hat, glaube ich, von irgendwelchen Leuten auf die Fresse gekriegt und lief seitdem nur noch mit Bodyguards durch die Gegend.
Ja.
Also ein Batman
mit Also das Bodyguards. Ist so der Mythos. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wirklich so passiert ist.
Okay, gut. Also du hattest Spaß daran.
Dann ich hatte das auch Spaß nicht nehmen. Dran,
ja. Ich fand einfach nur die ganze Machart, das Drumherum fand ich ganz, ganz furchtbar. Kommen wir zum Besten.
Wisst ihr, dass ein Abguss, ein fast verwester, komplett Originalabguss von Batmans 89er Kostüm im Moviepark in Bottrop ist?
Nein.
Versteckt. Es gibt irgendwo so eine Halle mit so Reliquien und so Filmrequisiten.
Ja.
Und da hängt das Ding hinten.
Kommt man da rein? Oder
ja, muss klar, kannst du reingehen.
Okay. Dann lass uns das mal machen, bitte. Kirchhellen ist ja nicht so weit. Ist ja Kirchhellen.
Wir sollten mal zusammen in den Moviepark fahren, oder?
Ja. Aber die haben doch gar keinen, die haben doch da gar nicht mehr die Rechte für.
Es hängt da.
Es hängt da einfach. Das hinterfragt das doch jetzt nicht vor allen Leuten.
Okay. Nachher ist das weg. Wir haben keine Marvel-Rechte und trotzdem ist da der Helm vom Green Goblin, zumindest als Nachbau.
Okay.
So.
Und der weiße Hai.
Und der weiße Hai. Auch ein Ride, auf den wir auch gleich noch kommen. Der beste Ride oder das beste Geschäft, was es je gab, wir haben schon so oft drüber gesprochen, und Gary trägt heute das T-Shirt, war Alien War. In London.
Genau.
Es gibt es leider nicht mehr, was eine große Tragik hat. Also man ist wirklich damals von Schauspielern, also wirklich von gebrieften Leuten, die als GIs verkleidet waren, mit Women, die auch
angeschrien worden,
15 Minuten lang, mit Women, die wirklich laut waren.
Nein, das nur 15 Minuten, weil
das waren die längsten 15 Minuten meines Lebens im Trocadero in London. Und dann kam dann ging das Licht aus, also die Prämisse war, wir haben die Aliens gefangen, wir zeigen euch die jetzt, du hast es nicht gesehen.
Nee.
Wir haben die Aliens gefangen, wir zeigen dir, es ist alles sicher, bleibt bei uns, bleibt zusammen, ist kein Problem. Und dann gibt es natürlich den Notfall, Licht geht aus, bleibt alle zusammen, he's on the right, run. Und dann rennst du nach links. Und dann kommt dir so im Stroboskoplicht dieses Alien entgegen. Und ich weiß noch, es ist ja so, du weißt ja, was es ist. Die eine Gehirnhälfte sagt, es ist nur ein Student in einem sehr guten Alien-Kostüm.
Nein, in einem sehr schäbigen Alien-Kostüm. Das Kostüm ist tatsächlich sehr schäbig.
Das siehst du aber in dem Moment nicht, weil das Ding ist. Also du denkst, es ist nur ein Student in einem Kostüm.
Ja, ja.
Die andere Gehirnhälfte denkt, lauf!
Ja.
Ich habe Todesangst gehabt, wirklich.
Ja, 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 ja. Bei YouTube gibt's ein Making-of davon. Also das war tatsächlich so ein schwarzer Sportanzug, so Spandex oder so, weißt du so. Und da haben die so Sachen dran geklebt, wie zum Beispiel, weißt du, hier diese Auswucherung von dem Ellbogen. Und den Kopf, den hat der praktisch, um den Kopf so zu präsentieren, wie es im Film ist, musste der immer das Gesicht so runternehmen. So, also wenn der so geguckt hat, dann hat der Schauspieler geguckt, dann konnte der sich orientieren. Aber wenn er die Leute erschrecken wollte, musste der immer so machen, dann hat das Alien die Leute direkt angeguckt. Also so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, die ganze Atmosphäre war
fantastisch.
Du bist da reingekommen und dann wurde die kleine Holztür wurde zugemacht und dann kam sofort der Alarm und da habe ich gedacht, naja, ich könnte hier wieder raus. Nee, wir müssen diesen riesen Umweg machen. Und das war wirklich so gut inszeniert und du hast wirklich den Atem gespürt von dem Typen. Vor allen Dingen, ich war das Schlusslicht von dieser Gruppe und hinter mir war wirklich nur dunkel. Und ich habe echt Schiss gehabt. Ich habe wirklich Schiss gehabt, da hat mich einer packt oder so. Ich habe nicht Angst um mein Leben gehabt, aber ich habe Schiss gehabt, da hat mich einer packt. Und da habe ich wirklich so einen kleinen Jungen genommen und habe den so, naja, lass mich mal vor. Ja, ne? Und dann,
so wie ein Erdbeben, der Mann, der in dem
Aufzug. Ja, ganz genau. Und dann sagte der Marine
zu mir. Hast du auch das Bild jetzt gerade gehabt?
Und das hat dieser Marine gesehen und hat mich dann angefaucht und mal, go in the back! Ne? Und ich bin dann wirklich nach hinten gegangen. Aber es war eigentlich, ja, eigentlich wie beim Weißen Hai, der Grusel kam einem, oder der Horror kam eigentlich dadurch, dass du das Ding kaum gesehen hast.
Ja, und mein Freund Ralf hat nämlich seine Tüte mit den Videokassetten, die er vorher noch gerade gegenüber bei Tower Records am Piccadilly gekauft hat, nämlich vergessen. Der musste den ganzen Weg wieder zurück.
Echt?
Das war der wahre Horror. Der weiße Hai. Du hast
aber Moment mal, du unterschlägst ja eine Geschichte, weil wir kennen ja jemanden, der tatsächlich bei einer ganz wichtigen Szene.
Bei der Aufzugsszene
wirklich rausgegriffen wurde.
Am Ende gibt es einen Aufzug und du denkst, es ist vorbei und dann geht die Aufzugstür auf und das Alien kommt rein, greift sich ein aus der Gruppe und nimmt ihn mit.
Und das war
in unserem Fall unser Freund Markus,
ja,
der dann mit den Aliens, also mit den Kollegen dann zusammen im Raum saß und die Köpfe saßen neben und die haben sich alle geraucht. Ja, und dann habe ich zu ihm gesagt, Folgendes.
Ja, so war das. Und er durfte, glaube ich, dann nochmal umsonst rein.
Ja, das war echt super.
Das war wirklich witzig.
Die Leute haben geschrien, mein Puls ging. Also wenn ich damals so eine Uhr wie ihr gehabt hätte, die wäre kaputt gegangen.
Das war sehr genial. Das Tragische war, die haben das dann, diese beiden Freunde aus Schottland, das waren Schotten, ja, die das gemacht haben, die haben das dann verkauft und dann ein paar Monate später gab es da einen massiven Rohrbruch und die ganze Kulisse wurde alles zerstört.
Eigentlich war es so die Mutter aller Scary, wie nennt man das jetzt? Was ist auch
Walks
in
oder so.
Scary Walks, Zombie Walks, genau. In Bottrop soll es auch eine sehr schöne, das ist so ein Escape.
Zombie-Dings.
Es gibt so eine ganze Stadt, die sie in der Halle gebaut haben. Das ist aber mehr so ein Escape Room mit Schauspielern.
Moment mal, ich war in dem Warner Park. Ich war sogar hinter den Kulissen, weil wir haben mal da Location-Besichtigung gemacht für Cobra 11. Weil wir wollten eine Folge, dass die in dem Ding spielt. Und da waren wir im Warner Park.
Dings?
Deswegen in dem Warner Park.
Wie kommst du jetzt auf den Warner Park? In welchem Kontext?
Wir reden doch
hier. Nein,
das eine ist ja Bottrop. Ah ja, alles klar.
Okay. Bottrop ist was anderes.
Ja,
Kirchhellen, Bottrop ist egal. Pass auf. Also Alien War, definitiv der beste Ride aller Zeiten. Was habt ihr noch? Habt ihr noch Rides, an die ihr euch erinnert?
Ich mochte sehr die Lethal Weapon Achterbahn tatsächlich.
Das ist jetzt eine Star Trek Achterbahn übrigens.
Ja. Gibt's die noch? Ich habe gedacht, die hätten sie abgebaut.
Nein, also das ist die Star Trek.
Mit den zwei.
Ja.
Echt?
Ja, das ist die Star Trek
Achterbahn. Okay, genau. Cool. Okay.
Das war mal eine Van Helsing Achterbahn auch.
Gab's auch mal zwischendurch.
Die fand ich ganz gut. Die flog durch so halbe dunkle Tunnel.
Genau.
Dieser Warner Park, der jetzt Hollywood Park heißt, oder wie heißt, ich weiß nicht, wie er heißt.
Movie Park.
Der fing ja an als Traumland Park damals mit den Dinosauriern hinter den Jägerzäunen.
Ja, stimmt. Aber den gibt's, so einen Dinosaurierpark gibt's irgendwo bei Hannover. Da war ich mal mit dem Henry.
Hast du mal so in so Parks oder so?
Ich war in allen Parks und fand das immer ganz toll. Mein Lieblingsfahrgeschäft ist,
die Raupe.
Sowieso. Aber weiß ich nicht, ich mag Fahrgeschäfte generell.
Aber jetzt so filmbasiert.
Die meisten sind ja aufgelabelt.
Ja.
Dann heißt hier heute Van Helsing-Ding, dann ist vorne ein Monitor, der erzählt irgendeine dubiose Geschichte, ein bisschen Deko, tschüss. In 4 Wochen kann er was völlig anderes sein.
Naja, aber wenn du in Amerika bist, im Universal Studio oder in Disney World, also in Orlando, wo es wirklich ja auch eine ganz straffe Konkurrenzsituation gibt, da fahren die ja richtig auf. Also ich war in Universal Studios in Terminator 3D, also das war wirklich in 3D und auch am Ende kam ein Schauspieler durch die Wand durch,
war ich nicht im Phantasialand oder irgendwo, war ich in einem super Ride, der auch so mit 3D gearbeitet hat und um mich rum.
War das der Piraten-Ride mit Leslie Nielsen?
Nee, war kein Piraten-Ride, das war irgendwas anderes.
Aber das sind alles Sachen, in dem Moment, wo die Filmfirmen, also in dem Sinne halt Disney und Universal, die Rechte haben, dann buttern sie rein. Ich weiß noch, der Back to the Future-Ride, das war nämlich auch so ein Ruckel-Ride. Das war, wo Biff Tannen den DeLorean klaut. Es gibt sehr viele Videos, die ihr euch auch angucken könnt auf YouTube, wo Leute das gefilmt haben. Also auch von damals noch mit so einer nicht so guten Qualität damals als Video, aber es gibt sehr, sehr viele 4K-Videos mit Eingangsbereich abfilmen, mit Achterbahn
auch abfilmen. Zu dem Jaws-Ride, den es ja auch nicht mehr gibt.
Den es leider nicht mehr gibt.
Es gibt dieses wunderbare Buch, das kann ich mal in die Kamera halten.
Wieso gibt es den Jaws-Ride nicht mehr?
Weil die gesagt haben, nee, hier würde jetzt Harry Potter viel besser hinpassen. Deswegen gibt es den nicht mehr. Deswegen haben die den gibt es jetzt nur noch in Japan.
Aber da haben wir einen richtig geilen Hai, die haben einen neuen guten Hai.
Ja,
in Japan.
Das ist ein Buch, das ich halt wirklich mit der Historie über diesen Rides, also wer sich dafür interessiert, ist hochinteressant, weil da hat nämlich die Hälfte der Zeit auch nichts funktioniert.
Also, genau, wie beim Film auch, ja. Genau.
Ja. Ja.
Hast du den Ride gemacht in Amerika?
Nee.
Den Jaws Ride?
Nee.
Also ich habe ihn gemacht in L.A., also in Universal Studios und dann nochmal später nochmal in den Orlando.
Und es war das Gleiche?
Es war eigentlich genau das Gleiche. Der Hai war besser halt, ne?
Okay.
Der Hai war ein bisschen besser. Aber was mir in Erinnerung geblieben ist, wann war ich da, 97, ist, dass vor mir bei Jaws in der Schlange eine Frau mit einem vielleicht 7 Monate alten Baby auf dem Arm saß und dieses Baby stand und dieses Baby fing irgendwann mal an so, was Baby halt so machen, wenn sie sich nicht wohlfühlen. Und ich werde nie vergessen, das war das Schlimmste, was ich erlebt habe, sie hat eine Flasche Cola genommen und hat das dem Baby zu trinken gegeben.
Mm.
Und da schockt dich so ein Hai nicht mehr danach. Also okay. Da denkst du, in diesem Land ist irgendwas nicht richtig. Aber ihr habt uns sehr viel geschrieben. Ich gehe einfach mal durch, was ihr euch für Rides wünscht. Es gibt also Wünsche von Achterbahnen, es gibt diese Ruckelrides, also diese Kotzgeschäfte, wie du sie nennst. Es gibt,
ja.
Was ich jetzt mal außer Acht lasse, sind die ganzen VR-Rides, also die mit der VR-Brille, weil damit kann man ja alles machen mittlerweile. Ne? Aber es gibt auch zum Beispiel die Lasertag Bellaride. Hast du den E.T.-Ride gemacht im Universal Studio?
Nee.
Das ist quasi die Fortsetzung von E.T., wo du dann auf dem Planeten bist.
Oh nee.
Und das habe ich gesehen als Video. Schlimm.
Ganz
das
schlimm.
Der schönste Moment ist, einmal fliegt dann Elliot auf dem Fahrrad über dich drüber. Und das ist eigentlich der schöne Moment, aber egal. So, Blues Brothers, die Verfolgungsjagd
der
Blues Brothers
in dem
mit dem großen Finale, die Fahrt im Aufzug.
Ja.
Ist was, Doc, als Achterbahn-Verfolgungsjagd, auch in San Francisco.
Ja, stimmt.
So, was habe ich noch hier? UHF, wo wir letzte Mal bei Weirda Jankovic waren, da gibt es auch dieses große Aufnahmestudio inklusive Highlights wie dem Schluck aus dem Wasserschlauch. Das Finale von Pee-wee's Big Adventure.
Ja.
Das wäre als Ride. Mit Twisted Sister.
Mit Twisted Sister und dem Typen im Godzilla-Anzug.
Genau. Auch sehr, sehr schön. Aquaman als Achterbahn. Kombiniert mit Wildwasserbahn. Aquaman.
Mhm.
Ja, könnte man machen.
Ja, ja.
Der Ride zur kultigen Anfangssequenz der nackten Kanone. Man sitzt im Wagen von Zack Drabin und gurkt die verschiedenen Kulissen durch die Menge über den Bordstein, über den Esstisch ins vornehme Wohnhaus. Unbedingt. Und jetzt kommt es mit Schwung über die Achterbahn. Schon damals hat man also den Ride mitgemacht.
Genau.
Und am Ende kommt dann
die hört einfach nicht auf, die Fahrt. Das wäre richtig geil.
Und am Ende kommt Zsa Zsa Gabor, weil sie angehalten worden ist von den
Links. Super.
Und Leslie Nielsen. Hier gibt es nichts zu sehen. Fahren Sie weiter. Oldboy. Man wird 2 Stunden in einen Raum gesperrt und danach in einem Koffer gestopft und irgendwo ausgesetzt.
Sensationell.
Ja, das gibt's ja schon.
Du kannst dir aber auch mit dem Hammer den Weg freikloppen. Das verkürzt die Sache um 8 Minuten. Ja.
Oh, was ganz Anspruchsvolles. Mag es zunächst unergiebig und unspektakulär erscheinen, so sei auf das 360-Video der Traum des Cesare im Kabinett des Dr. Caligari und damit auf die verbundenen inszenatorischen Möglichkeiten hingewiesen. Generell wäre es spannend, diese Ride-Idee auf expressionistische Filme in Gänze zu übertragen, zum Beispiel auf Der Golem, Dr. Mabuse und Nosferatu. Und da denkt man natürlich, okay, jetzt könnte man
so sagen. Macht das den Spaß?
Ja, das ist halt sehr, sehr speziell. Da könntest du zum Beispiel so einen Tim Burton-Ride machen oder Darren Aronofsky. Oder es gibt ja diese Serie jetzt hier, Guillermo del Toro's Kabinett of
Curiosities. Oh ja, da freue ich mich drauf, tatsächlich.
Genau. Gab es weil das jemand anregte, ein Raumschiff Orion-Ride? Den gab es doch im Bavaria-Pilz.
Ja, da hatten die so. Ich weiß nicht, ob das ein Ride war, aber doch, da gab es sowas. Doch.
Bleiben wir bei Science Fiction.
Und es gab übrigens auch, weil ich das gelesen hatte, war einer hat gesagt, von Avatar sollte es sowas geben. Gibt's ja.
Avatar gibt's. Avatar, den Ride gibt's. Der soll auch sehr spektakulär sein. Dune
sollte man machen. Man sollte sich einfach mit der Schubkarre in Sand kippen.
Ja, genau.
Ja.
Tron wird gebaut, tatsächlich. Sie sind gerade dran.
Super. Okay.
Bei Avengers Assemble Flight Force, den gibt's auch, handelt sich um ein aufwendiges Rebranding vom ehemaligen Rock'n'Roller Coaster von Aerosmith, den ich tatsächlich ein paar Mal geritten bin. Den gab's, glaube ich, auch im Disneyland Paris.
Okay.
Es ist ja so, dass das ist auch, da gibt's auch einige Dokumentationen auf Disney Plus, wie die verschiedenen Rides umgestaltet werden und aktualisiert werden. Es gibt ja diesen Tower of Terror.
Ja. Den gibt's, glaube ich, auch nicht mehr.
Doch, den gibt's noch, aber den gibt's in Paris noch als Tower of Terror, also Twilight Zone.
Mhm.
Diesen Freefall, der fantastisch ist. Den gibt's in L.A., da haben die jetzt Guardians of the Galaxy draus gemacht.
Ach ja, stimmt.
Genau. Monkey Island, The Ride.
Ja.
Ich gebe das nur mal hier so weiter. Der Gerard Poon aus Wien wünscht sich Indiana Jones in the Temple of Doom als Ride.
Ja.
Gibt es. Es gibt den Ride in im
die wilde Maus.
Nee, nicht die wilde Maus.
Wild Maus.
Ja, aber ich meine, es ist angelehnt an Temple of Doom. Es gibt ja diese Lorenfahrt, ne? Und die gibt's, glaube ich, in, ich weiß gar nicht, im Universal oder in Disney. Ich glaube, nee, Disney, ich weiß es nicht.
Auch unglaublich, wenn
und es gibt die Achterbahn in Paris.
Aber wenn du bedenkst, dass das auch bei Temple of Doom, dass das auch alles mit Stop Motion gemacht wurde.
Eine großartige Wahnsinn. Sequenz.
Ja. Spamalot.
Ja, ein Monty Python Ride. Das würde sich relativ schnell, den würde man nicht zweimal fahren, glaube ich.
Nee.
Es gab ja auch Spamalot als Musical und es gibt ein, das ist jetzt interessant, habe ich jetzt gerade neu gesehen, es gibt ein Rollenspiel von Monty Python über via Fundraiser.
Echt?
Das ist aber wirklich nur für Hardcore-Fans, glaube ich.
Stelle ich mir aber lustig
vor. Lies einfach mal vor, was dir so
mir gefällt. Okay.
Schau mal, guck mal, Thorsten sucht sich gerade.
Guido Graf Schmidt aus Wesel. Ich hätte gerne einen Joyride à la Mulholland Drive. Man fährt im Dämmerlicht mit einem Taxi in einem irren Tempo durch eine abgeranzte Hollywood-Kulisse. Gelegentlich hält der Fahrer an. Man zickt einen unmotivierten Satz raus wie, wir halten hier aber nicht. Das ist super.
Schönen Gruß, gute Idee. Schönen Gruß nach Wesel. Lieber Guido, du hast uns diese Mail in Comic Sense geschickt. Das hat das Ganze noch gruseliger gemacht, fand ich. Also das ist, aber so ein David Lynch-Ride. So
ein David Lynch-Ride generell wäre gut.
Ach, das war das mit der, den musste man erstmal dechiffrieren, den
ganz E-Mail. Richtig. Es gab ja schon, also auch in Serien ja auch schon, es gab ja Achterbahn, es gab Westworld, Zombieland, das spielt ja alles in Parks. Bei Rick and Morty gab es Anatomy Park, das war diese Jurassic Park-Geschichte.
Das war
Jurassic
auch
Park ist ja eigentlich auch nichts anderes. Und bei den Simpsons gab es Duff Gardens.
Ja.
Das ist eigentlich auch eine total geile Parodie auf dieses It's a Small World.
Ja, genau.
Wo
genau.
Lisa das chlorverseuchte Wasser trinkt und dann halluziniert. Ja. Das war ich in Disneyland übrigens 1994 bekifft in Small World. Da habe ich auch gedacht, so, das ist.
Das war ja auch immer auch hier dieser Hollywood Ride Park im Phantasialand. Das Schlimme war ja immer, das hat ja gestunken. Weil das war ja
stank so unfassbar. Ich auch. Lass uns das eben noch zu Ende bringen. Wir machen ganz schnell 5 Minuten. So, so, das hätten wir auch. Den Conan O'Brien Wright, den habe ich noch irgendwo auf Video.
Okay.
Aus New York, als Video, genau, mit dem Schreibtisch. Sehr schön. Der geschenkt ist noch zu teuer, Wright. Die Baustelle ist der Wartebereich. Die Treppe kann wegsacken, man sinkt im Teppich ein. Neben einem fällt die Badewanne runter und wenn man auf dem Dach angekommen ist, steigt man in eine Lore und fällt das Gerüst runter, so wie Tom Hanks.
Super Idee.
Großartig. Brust oder Keule? Ron Schmidt möchte gerne einen Wright zu Poltergeist. Brust oder Keule als Wright. Wäre auch, gibt's ja auch. Ron Schmidt müsste gerne einen Poltergeist. Auch schön. Top Gun Maverick Achterbahn. Ja,
okay.
Geht.
Wird es bestimmt bald geben.
Gerhard Grossberger aus Österreich wünscht sich The Straight Story als Ride. Sind wir wieder bei David Lynch. Ein 2 Kilometer gerader Weg auf einem extrem langsamen Rasentraktor.
Und es passiert nichts.
Sehr geil.
Sehr geile Idee.
Eine James Bond Achterbahn wurde gewünscht. Es wurde eine Mad Max Fury Road Achterbahn gewünscht.
Ja.
Und als Walk-In wünschte sich jemand das Boot. Das gibt's längst in den Bavaria-Parks in München.
Ja, weil das ist mehr so eine Sightseeing-Dings.
Dann gibt's diese Shooter, diese Lasertech-Sachen, Starship Troopers, wo man Käfer abschießen
super
muss.
Super Idee.
Die Minen von Moria als Achterbahn.
Absolut,
auch
geil.
Fear and Loathing in Las Vegas.
Das kam ein paar Mal, ne?
Jeder Raum eine andere Droge.
Ja.
Geile Idee.
Oder Transport. Oder Transporting.
Ganz zum Schluss, Uhu. Richtig beschissen.
Warst du mal auf dieser Bastelmesse, auf dieser Modellbaumesse in Dortmund? Da gibt's einen Uhu-Stand. Da stehen dann die ganzen, geil.
Nein, war ich nicht. Ich muss da mal rübergehen. Das ist so wie die Hobby.
Ja.
Hobby-Dingenskirchen.
Die Funkermesse, die Hobby-Funkermesse in den Westfalenhalle ist auch.
Funkermesse.
So, sehr schön. Jemand wünschte sich Master and Commander. Als Schiffsschaukel mit Russell Crowe als Schiffsschaukelbremser.
Fantastische Idee. Auch Master und Commander, aber nur als Schiffsschaukel. Aber dann die ganze Zeit dieses, ja, Sir, ich sehe das genauso. Danke Ihnen.
Oder Titanic so und bricht dann in einem, lassen wir das. Ein John Wick Lasertag.
Ja, das schafft halt keiner von uns, ne?
Nee, also, nein. Ghostbuster Lasertag, also es gab einige Lasertags.
Ja.
Dann ein Baby Driver Ride mit rückwärts und getimter Musik.
Geile
Idee. Das wäre sehr geil.
Idee.
Avatar hatten wir schon. Harry Potter gibt es ja diese ganze Welt in Watford. Alles steht Kopf, begehbar.
Ja.
Ich glaube, da arbeiten die auch dran.
Ja.
So, das ist das gewesen. Also ihr habt sehr, sehr viel den letzten, bevor wir zur Auslösung, den habe ich extra für Thorsten ausgedruckt, von Jan Peter Hanwar. Und das liest jetzt Thorsten.
Hanwar.
Thorsten liest jetzt diesen. Bitte sprechen
Andreas.
Sie.
Annies Abenteuer.
Ja,
Annies Abenteuerland oder Die Muse muss hämmern von Peter Hanwar. Jan-Peter Hanwar. Inspiration, das ist das Ziel des Rides, der jener Großmutter aller Museen gewidmet ist, Annie Wilkes. Sobald man fachmännisch und immer leicht zu fest in seinen Achterbahnsitz eingespannt wurde, poltert die Gerätschaft auch schon los in die erste Phase, der Autounfall. Das ist was, Sie wissen schon, ne?
Naja, so. Kommt noch.
Rabimmel, Rabammel, Rabaut, schon schüttelt es einen, bis du den letzten Wirbel seinen Platz verlassen und im besten Falle wiedergefunden hat. Von einer Mischung aus Schleudertrauma und sonnengeküßter Mayo leicht beübelt, sinnt man noch nach einer Orientierung, da plästert auch schon bedrohlich Annies Antlitz von 7 Meter hohen Leinwänden, die es sonst nur im Diktatorenfachhandel Borbeck zu erstehen gibt. Gut. Inspirierend bedrohlich sagt die bezaubernde Annie Sachen wie, ich bin dein größter Fan oder hilf mir, dir zu helfen. Zuerst wird man mit Novril innerlich wollig ausgekleidet. Dann wird zu passender Musik beherzt, jedem zweiten ein Fuß gebrochen. Jedem zweiten ein Fuß. Dann wird zu passender Musik beherzt. Jedem zweiten in dem Ride wird ein Fuß gebrochen.
Wichtig, das ist ganz wichtig.
Alles nur zu unserem Besten. Und schon nähern wir uns dem flammenden Finale. Jeder kleine Paul Sheldon muss sich nun aus seinem Sitz freikämpfen, denn Misery Chastain darf nicht tot sein. So man selbst auch nicht. Wer diesen Ride verlässt, dem fließen die Ideen aus den Händen wie Feuerzeug, Benzin und frisch getippte Manuskript. Das ist wieder eine ganz wunderbare Idee.
Das ist wunderbar.
Annies Abenteuerland. Ich dachte zuerst, wäre Tomorrow. Ich dachte, diese Annie.
Die Annie, das Musical. Annie
natürlich aus Misery. Das ist natürlich ganz fantastische
vielen
Idee.
Vielen Dank, Jan-Peter Hanwar. So, du bist natürlich...
Ich wird mir mit Novril erstmal wollig ausgekleidet.
Wollig ausgekleidet. Irgendwie dachte ich an den Text, an dich. Und ich habe gedacht, das musst du lesen. So, wir nehmen unseren kleinen Halloween Kürbiskopf, da sind wirklich, ich glaube, es sind irgendwie 150, sind es diesmal.
Ja, komm,
und
ich oder
Thorsten
wer?
Lässt einen ziehen. Die Mystery Box zum Thema, welchen Ride wünscht ihr euch, geht an.
Ja, einen nur rausgenommen.
Nimm nur einen.
Ich nehme nur einen.
Nimm nicht zwei, nimm einen.
Geht an.
Bitteschön.
Wiebke Karla aus Köln.
Aus Köln.
Wiebke Karla.
Herzlichen Glückwunsch, die Mystery Box geht an dich. Vielen Dank allen, die geschrieben haben. Die
ich packe noch extra das eingespeicherte Vampirgebiss oben drauf.
Nein, ich habe noch einen eingepackt.
Das ist schön.
Eine Dame wünschte sich einen Thor-Ride, vor allen Dingen mit Chris Hemsworth. Und sie merkte, als sie das beim Schreiben, dass das wohl sehr zweideutig ist. Also das vor allen Dingen, und ich habe...
Vor allen Dingen Ride
im Englischen. Genau, ja. Und ich habe gesagt, das wir können das wahrscheinlich jetzt nicht vortragen, aber wir haben es trotzdem gemacht. Also bitteschön.
Danke, wir arbeiten dran.
Ein Thor-Ride. So, die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen, der uns schreibt.
Oder
und,
die.
Oder die oder die, das. Wie heißt die E-Mail-Adresse?
Info@sträterbender.de.
Oder Post@.
Post@sträterbender.de mit AE bender-streberch.podcast@gmail.com.
Wie
heißt unsere E-Mail-Adresse? Hat unsere E-Mail-Adresse eine eigene E-Mail-Adresse?
Ja. Ach so, nee. Ja, stimmt. post@sträterbender-streberch.com. Ja.
Berg. Mit G, nicht mit CH.
Ja.
Ja, Spielberg. So.
Ey, ich kann meinen Namen aussprechen.
Also bitte, ja, du kannst ihn aussprechen, aber dann kommt die Mail nicht an. So, also bitte nur an diese Adresse schreiben und nicht an Facebook und nicht an Twitter und Insta und TikTok, keine Ahnung. Nur daran, mit dem Betreff bitte Mystery Box 101. Die Frage ist folgendes, Achtung, Riddle mit, ist kein Riddle, ist eine Frage an euch, weil es hat uns sehr, sehr beflügelt, was ihr uns geschrieben habt. Das werden wir in diesem Stil weitermachen. In welchem Film- oder Fernsehhotel möchtet ihr gerne einmal übernachten? Schreibt uns das. Und ein Hotel wird ausgenommen. Es handelt sich natürlich um das naheliegendste, nämlich um das
Hotel von Fawlty Towers.
Das wäre auch ein schönes Hotel.
Peter?
Nein, es geht natürlich um das, also
Overlook.
Das Overlook ja. Ist so klar. Ich meine, wir haben hier den Teppich liegen hier, also die Tischdecke, die übrigens ein Badehandtuch ist. Nur weil jemand fragte, was ist das?
Entmystifiziert das doch komplett hier.
Genau. Ja. Also wir werden auf jeden Fall, wenn wir das nächste Mal über Hotels reden, reden wir auch über das Overlook Hotel. Da habe ich nämlich eine schöne Geschichte zu. Schreibt doch mal, in welchem Hotel ihr schon mal vielleicht auch schon mal wart, was euch daran erinnert hat, also ans Overlook oder an irgendwas Fawlty Towers, keine Ahnung. Wir können euch nicht versprechen, dass wir euren Wunsch wahr machen können und euch in das Hotel einbuchen, aber in welchem Hotel würdet ihr gerne einfach mal unbedingt übernachten wollen? 15. Ja. November, sage ich jetzt einfach mal.
Okay,
oder?
Sehr gut. 15. November
ist Einsendeschluss. Und wir bedanken uns bei allen Patreons, Zuschauerinnen, Zuschauer, Teilen und so weiter. Thorsten hat die Sonnenbrille schon auf. Wir müssen noch ein kleines Foto machen und wünschen euch
alles Gute, auch beruflich.
Oh. Und Happy Halloween.
Das war jetzt unisono.
Unisono.
So, wenn die Musik so gewesen wäre, den ganzen Film, dann hätte ich mich noch mehr gegruselt als eh schon, Gary. So auf so eine Flöte.
Gussi, Gussi, Freddy, Freddy.
Was?
Aus welchem Film?
Weiß nicht.
Gussi, Gussi, Freddy, Freddy.
Freddy Krüger.
Das ist jetzt meine Frage. Gussi, Gussi, Freddy, Freddy. Aus welchem Film ist das?
Nightmare Before Elm Street.
Nein, kommt jetzt nicht drauf, sage ich auch nicht.
Okay, dann kommt das auch noch. Schreibt uns das. Gibt nichts zu gewinnen, aber schreibt uns das trotzdem.
Genau. Gussi, Gussi, Freddy,
Freddy. Also, alles Liebe. Danke für euch.
Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe.
Ja, genau.
Fast.
Okay.
Dankeschön.
Das wär's.
Bis dann.
Bis hierhin. Ja.
Tschüss.
Bis hierhin?
Ja. Wir machen jetzt Feierabend.
Oder? Ja, das ist richtig.
Okay.
Ja.
Komm. Das sind heiße Kohlen.
Das franzt aus hier alles.
Du bist der Franzer.
Ich bin Franz. Ich bin Franz aus.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Streh, mit Streiter, Bänder und Strehberg.